Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über www.rdl.de. Vom 23. Dezember bis 3. Januar macht die aktuelle Redaktion eine Pause. In diesen beiden Wochen hört ihr statt des Mittagsmagazins ausgewählte Vorträge zu den Themen Antiziganismus und Nationalsozialismus bzw. neue Rechte. In der heutigen und einigen der nächsten Ausgaben hört ihr Mitschnitte aus der Vortragsreihe Antiziganismus, die von Aktion Bleiberecht Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Informationszentrum Dritte Welt veranstaltet wurde. Im heutigen ersten Teil gibt Markus End eine Einführung in die Theorie des Antiziganismus. Markus End ist Mitherausgeber des Sammelbandes Antiziganistische Zustände. Noch in diesem Monat soll der Folgeband Antiziganistische Zustände 2 im Unrast Verlag erscheinen. Der Vortrag fand am 15. November 2012 an der Universität Freiburg statt.
Normalerweise oder öfter halte ich so Einführungsvorträge zum Thema Antiziganismus, wo ich dann so ziemlich alles abdecken muss, also Geschichte, Gegenwart und eben so ein bisschen so einen theoretischen Ansatz. Da in der Vortragsreihe sowohl die Geschichte einigermaßen beleuchtet wird, als auch verschiedene Aspekte der Gegenwart, werde ich mich sozusagen heute eher wirklich auf einen theoretischen Ansatz beschränken und so ein bisschen versuchen zu erklären, was Antiziganismus als Vorurteil, als Vorurteilsstruktur, das sind die Worte, da kann man gerne drüber debattieren und die auch kritisieren, was das bedeutet. Genau, ich wollte auch nochmal darauf hinweisen und die anderen Veranstaltungen sehr empfehlen. Das sind meines Erachtens sehr, sehr spannende und sehr hochkarätige ReferentInnen. Und insbesondere auch der Bericht, den ChatGPT, die Organisation von Karin Baringo rausgegeben hat, das ist sehr, sehr, sehr verrückt, was da passiert. Ich kann das mal ganz, ganz kurz erzählen. Also es gab Visaerleichterungen für die Länder, hauptsächlich Serbien und Mazedonien, seit die Beitrittskandidatenstaaten der EU sind. Und aufgrund dieser Visaerleichterungen, so denkt sich das die Bundesregierung, kamen sehr viel mehr Asylanträge aus diesen beiden Ländern. Dann haben Deutschland, Belgien und Schweden sehr großen Druck ausgeübt auf Serbien und Mazedonien, dass das eben gestoppt werden soll, diese vielen Asylanträge. Und dass das hauptsächlich Roma seien. Und daraufhin haben die serbischen und mazedonischen Regierungen wiederum Ethnic Profiling an der Grenze eingeführt, sodass jetzt Roma, selbst wenn sie alle Papiere haben, sehr häufig an der Ausreise gehindert werden, teilweise die Pässe weggenommen bekommen oder Stempel in die Pässe bekommen. Und das finde ich so verrückt, weil sozusagen eigentlich Visaerleichterungen für ein gesamtes Land beschlossen werden und die führen zweimal um die Ecke dann dazu, dass Roma dann, selbst wenn sie Papiere haben, gar nicht ausreisen dürfen. Insofern bestimmt ein spannender Vortrag. Der Bericht kann auch auf der Seite von ChatGPT runtergeladen werden. Das ist ein 90-seitiger, ziemlich umfassender Bericht. Genau, aber jetzt zu meinem Thema heute und erst ein paar einleitende Worte zu meinem Ansatz. Ich selbst bezeichne mich nicht als Rom oder als Sinto und das heißt, ich gehöre der Mehrheitsgesellschaft an bezüglich Antiziganismus. Und das heißt, dass alles, was ich hier erzähle, nicht irgendwie was ist über Roma oder über Sinti, sondern eben über die Mehrheitsgesellschaft, über die Stereotype, Vorurteile, die die Mehrheitsgesellschaft im Kopf hat. Und es ist sehr wichtig, diesen Blickwinkel umzudrehen, weil gerade wenn es um Antiziganismus geht, auf einer europäischen Ebene, aber auch durchaus in Diskursen in Deutschland, geht es immer um Roma. Und dann wird gesagt, ja, Antiziganismus und die leben alle in Armut in Osteuropa und das müssen wir bekämpfen. Und natürlich, also die schlechten Lebensbedingungen vieler Roma in vielen Ländern und nicht nur in Osteuropa, sondern durchaus auch in westlichen Ländern, die sind ein großes Problem und die sind Ergebnis von Antiziganismus. Aber solange man sozusagen diese Vorurteilsstruktur, diesen Rassismus, dieses rassistische Wissen, wie auch immer man es nennen mag, solange man das nicht angeht und solange die Diskriminierung weiter besteht, wird es nichts helfen, einfach Leuten irgendwie zu mehr Bildung zu verhelfen, besseren Wohnraum zu verschaffen und diese ganzen Maßnahmen, die auf europäischer Ebene gerade diskutiert werden. Das heißt, da ist für mich ein ganz krasses Missverhältnis. Der Fokus liegt immer auf der Verbesserung der Lebensbedingungen, als ob sozusagen die schlechten Lebensbedingungen durch so eine Naturkatastrophe eingetreten wären. Und als ob es nicht ständig gesellschaftliche Gegenkräfte gäbe, die sozusagen dafür sorgen, dass diese Bedingungen wiederhergestellt werden und dauerhaft aufrechterhalten werden. Im allerschlimmsten Fall heißt Bekämpfung von Antiziganismus sogar, dass Leute versuchen, für sowas wie Toleranz von fremden Kulturen einzutreten und sowas. Ich glaube nicht, dass die antiziganischen Vorurteile und Stereotype mit den realen Lebensverhältnissen oder mit den kulturellen Eigenschaften von Roma und Sinti zu tun haben. Ich glaube, dass, oder ich versuche jetzt auch sozusagen im Rahmen des Vortrags nachzuweisen, dass die Bilder und Stereotype aus der Geschichte, aus der gesellschaftlichen Einrichtungen der europäischen Mehrheitsgesellschaften entspringen und dass die gewissermaßen auf verschiedene Personen, hauptsächlich auf Roma und Sinti, projiziert werden. Das heißt, auch da versuche ich relativ systematisch das, den Blickwinkel umzukehren. Das heißt auch, ich werde später mir versuchen, auf einer bisschen abstrakten Ebene die Stereotype, die es so gibt, anzuschauen und zu schauen, was bedeuten die eigentlich, wo kommen die her. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Ich mache das dann später auch nochmal und ich bin da mittlerweile so ein bisschen ängstlich, weil ich dann doch immer wieder missverstanden werde. Es geht aber nicht darum, dass ich sage, wie Roma sind oder wie deren Eigenschaften sind oder was deren Lebenseinstellung ist oder so. Und ich schaue mir an, was die Mehrheitsgesellschaft, also vermutlich der Großteil von euch und uns, die wir hier sitzen, was die im Kopf haben, wenn sie das Wort Zigeuner hören. Und was die von Kindheit an über verschiedenste Medien, über Kinderbücher und Filme, über Literatur, Oper, Kunst, Medien und so weiter immer wieder eingeprügelt bekommen. Das heißt auch, dass ich nicht versuchen werde, wie das hier zum Beispiel der Herr Mappes Niedek macht, da liegt ein relativ neues Buch, Arme Roma, böse Zigeuner. Der schaut sich die Vorurteile an und will sozusagen empirisch überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Und schaut dann immer an, oh, das Stereotyp ist, die sind alle kriminell. Und dann schaue ich mal und dann sagt er, ja, ein paar sind kriminell, das liegt da und daran und ganz viele sind nicht kriminell. Also stimmt das Stereotyp nicht. Ich werde nicht versuchen, mit einer Realität sozusagen dem Stereotyp nachzuweisen, dass es falsch liegt, weil ich eben gar nicht davon ausgehe, dass das Stereotyp daraus entspringt, aus einer Wahrnehmung der Realität, sondern ich glaube, das Stereotyp entspringt aus den Strukturen der Gesellschaft und die Realität wird dann an den Stellen, wo es passt, in der Form wahrgenommen und dann an anderen Stellen, wo die Realität sozusagen nicht ins Bild passt, wird entweder die Wahrnehmung angepasst oder dass Leute zu der Gruppe der Roma gehören, vielleicht dann ganz ausgeblendet, wenn die erfolgreich sind oder wenn die Ackerbauern sind oder sowas. Genau, das so als einleitende Worte. Ich wollte mal einen Definitionsversuch vorweg machen. Den habe ich für einen Text für antiziganische Zustände 2 entworfen. Gelesen habt ihr es vielleicht schon alle, ich lese es trotzdem noch mal kurz vor. Antiziganismus bezeichnet ein historisch gewachsenes und sich selbst stabilisierendes soziales Phänomen. Und jetzt kommen 3 Punkte, die sozusagen wichtig sind. Das eine, erstens, homogenisierende und essentialisierende Wahrnehmung und Darstellung bestimmter sozialer Gruppen und Individuen und dem Stigma Zigeuner und anderer verwandter Bezeichnungen. Erster Punkt. Eine damit verbundene Zuschreibung spezifischer devianter Eigenschaften an die so stigmatisierten. Zweiter Punkt. Sowie vor diesem Hintergrund entstehende diskriminierende soziale Strukturen und gewaltförmige Praxen umfasst. Da sind schon wieder ein paar Punkte angesprochen. Zum ersten Stigma Zigeuner. Ich verwende dieses Wort, ich versuche dabei immer so Anführungszeichen zu machen. Und auch in dem Fall bedeutet das, ich verwende das Wort für das Bild, das die Mehrheitsgesellschaft im Kopf hat. Ich verwende es nie für reale Menschen. Auch nicht, wenn ich es sozusagen historisch benutze. Dann versuche ich sowas zu sagen wie die als Zigeuner bezeichneten oder die als Zigeuner stigmatisierten. Es gibt zahlreiche Leute, die schreiben, ich habe das vor 2 Jahren auch noch gemacht, die sagen dann, wenn sie vom 17. Jahrhundert sprechen und sozusagen von den Menschen, die als Zigeuner stigmatisiert wurden, dann sagen die nicht das, sondern sagen dann einfach die Zigeuner oder die damals sogenannten Zigeuner. Und ich versuche das sozusagen nicht als Subjektbegriff zu verwenden, sondern immer diesen Vorgang, dass Menschen zu Zigeunern gemacht werden, deutlich zu machen. Die Zuschreibung und die zu dem Punkt komme ich noch zu den zweiten und der Hintergrund, also die vor diesem Hintergrund entstehenden diskriminierenden sozialen Praxen, das ist dann gewissermaßen das, was ihr in den verschiedenen späteren Vorträgen hört. Also zum einen tatsächlich muss man als krasseste und Praxis den Völkermord an den Roma und Sinti nennen und das sozusagen im Hinterkopf haben als Fluchtpunkt, von dem aus Antiziganismus immer gedacht werden muss. Das ist sozusagen im, ja, unter Berücksichtigung verschiedener anderer Konstellationen tatsächlich möglich ist, vor dem Hintergrund von diesen Vorurteilen einen Völkermord zu begehen. Das ist insbesondere natürlich im deutschen Raum sehr, sehr wichtig, das immer im Kopf zu haben und auch sich darüber Gedanken zu machen, was müsste eigentlich für eine Verantwortung für die deutsche Regierung daraus entstehen. Zum anderen beinhaltet es natürlich auch sehr viel subtilere soziale Praxen, wie zum Beispiel das, was ich gerade eingangs geschildert habe, also dieses sehr subtile und eigentlich fast ohne irgendwie Akteure auskommende internationale Geflecht, das dann doch auf scheinbar magische Weise dazu führt, dass am Ende Roma ihre Heimatländer nicht verlassen dürfen. Genau. Historisch gewachsen ist nur wichtig, um eben deutlich zu machen, dass es nicht irgendwie ewig ist und dass es auch nicht, dass ich nicht davon ausgeht, dass es unüberwindlich ist, sondern dass es eben ein historisches Ereignis ist und das auch sozusagen veränderbar ist. Und mit sich selbst stabilisieren, da komme ich gleich immer drauf, sind eben Aspekte gemeint wie die, das kann man sehr gut am Kosovo zeigen. Kosovo lebten Roma seit ca. 600, 650 Jahren. Verhältnismäßig, also es gibt viele Roma, die aus dem Kosovo sind, die sagen, im Kosovo, das war immer der beste Ort und insbesondere zur Zeit unter Tito sagen viele, es war für Roma eine goldene Ära oder so. Das heißt zumindest, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Roma im Kosovo Hausbesitz hatte, ein großer Anteil, also im Verhältnis zu anderen Ländern, aber auch im Verhältnis zur Mehrheitsbevölkerung, akademisch gebildet war, als PolitikerInnen tätig waren, im Bereich der Kunst tätig waren und so weiter. Das heißt also, eine normale Bevölkerungsgruppe darstellte. Und dann kommt der Bürgerkrieg und im Anschluss des Bürgerkriegs verüben eben albanische NationalistInnen ein Pogrom und vertreiben zwischen 100 und 150.000 Menschen, nicht nur also auch Angehörige anderer Minderheiten, aber eben zwischen 100 und 150.000 Roma. Und die werden dadurch, dass sie dann sozusagen mittels dieser Gewalt vertrieben werden, werden die dem Bild, das es sozusagen als Zigeunerbild gibt, ja sehr viel ähnlicher. Sie kommen dann in andere Länder, wo sie die dort existierenden Sprachen nicht so gut sprechen, insofern irgendwie als fremd wahrgenommen werden können. Das Land, von dem sie die Pässe ausgestellt bekommen haben, das, die Bundesrepublik Jugoslawien, die existiert dann nicht mehr. Viele werden staatenlos, was in die Nähe, das ist Stereotyps von der Heimatlosigkeit gehört, aufgrund verschiedener Regelungen für Leute mit Duldungsstatus dürfen sie zum Beispiel in der Bundesrepublik nicht arbeiten und sind insofern auf Transferleistungen angewiesen, was diesem Stereotyp von der Arbeit anderer Leben wiederum sehr nahe kommt. Das heißt, da schafft das Stereotyp in Form dann des praktischen Rassismus einmal um die Ecke die realen Begebenheiten dafür, dass unsere Wahrnehmung, die wir sowieso schon immer von Zigeunern hatten, dann ein bisschen besser zutrifft. Das meine ich unter anderem mit sich selbst stabilisierendem Phänomen. Ich habe da ein kleines Schema, das ist ein relativ simples Schema. Ich versuche daran, ein paar mir wichtige Sachen deutlich zu machen. Antiziganismus muss, um sozusagen wirksam zu werden, mindestens drei Schritte vollziehen. Zum ersten homogenisieren, das heißt, es muss, um antiziganistisch zu denken, um ein antiziganistisches Weltbild zu haben, müssen mindestens zwei homogene Gruppen gedacht werden, nämlich die Zigeuner und die, die nicht Zigeuner sind. Das ist im Antiziganismus ein spezieller Fall. Es gibt da nicht mal ein spezielles Wort dafür. Also während es im Antisemitismus sozusagen zum Beispiel, da gibt es die Fremdbezeichnung, also die andere Gruppe wird als Juden gesehen und die Wir-Gruppe wird dann irgendwie als Christen definiert im Antijudaismus oder im nationalsozialistischen Antisemitismus dann Juden und Arier. Das heißt aber, die Selbstgruppe wird immer auch in Bezug auf das spezifische Vorteil, gibt es dann Wort für. im klassischen neokolonialen Rassismus oder auch kolonialen Rassismus schwarz und weiß. Ja, also die eigene Gruppe hat zumindest ein Wort. Hier gibt es überhaupt kein Wort, das tatsächlich sowas wie Nicht-Zigeuner aussagt. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Das wird dann meistens in den letzten 150, 200 Jahren wird die nationale Selbstbezeichnung verwendet, also Deutsche, was ja schon sozusagen ein Hinweis darauf ist, wie dieses Deutsch gedacht wird. Ne? Also es geht da ja ganz viele Menschen, die auch von den AntiziganistInnen als Zigeuner gedacht werden, eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, kann das also nicht die Staatsangehörigkeit meinen, sondern meint ein tieferes, irgendwie rassistisch orientiertes Verständnis von Deutsch. Irgendwas, was im Blut liegt. Das heißt, dieser erste Schritt bedeutet mindestens die Schaffung eben dieser zwei Gruppen und die Behauptung, dass diese zwei Gruppen durch ein spezifisches Merkmal, also irgendwas wie Rasse, Abstammung, mittlerweile eben auch Tradition oder Kultur oder Herkunft, also das ist, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Theorien eben des kulturellen Rassismus oder des Rassismus ohne Rassen, das ist eine Debatte, die in der Rassismusforschung so seit den späten 80er, frühen 90ern sich durchgesetzt haben, dass der Rassismus mittlerweile nicht mehr die Existenz von Rassen behaupten muss, sondern dass genauso Kultur gesagt werden kann, dass Kultur aber genauso unveränderlich gedacht wird wie Rasse. Und das ist im Fall von Menschen, die als Zigeuner gedacht werden, auf jeden Fall immer der Fall. Dass, wenn da von Kultur gesprochen wird, geht man nicht davon aus, dass ein einzelnes Individuum da raus kann, dass ein einzelnes Individuum jetzt aufhören könnte, zigeunerisch zu sein, sondern es wird auf jeden Fall so gedacht, dass es ein essentielles Merkmal ist, das nicht veränderbar ist und das eben auch das Handeln des Individuums bestimmt. Das ist was dabei noch wichtig ist bei dieser Homogenisierung. Also das Zigeunersein wird als das entscheidende, das ganze Leben des Individuums prägende Merkmal gedacht. Und sozusagen für die Wir-Gruppe, da wird ein bisschen größere Pluralität eingestanden. Also Deutsch ist nicht das Einzige, was sozusagen Deutsch ausmacht, aber es ist doch auch was gerade in der Vorstellung von AntiziganistInnen ein prägendes Merkmal ist. Das ist natürlich sozusagen von Kontext zu Kontext verschieden. Also Deutsch könnte in einem anderen Kontext durch Albanisch oder Französisch oder auch kleinere oder größere Kontexte ersetzt werden. Das ist der erste entscheidende Schritt. Und der zweite entscheidende Schritt ist die Zuschreibung von spezifischen Eigenschaften. Also das sind im Prinzip diese ersten beiden Punkte, die ich auch in der Definition hier genannt habe. Also erstmal eine homogenisierende und essentialisierende Wahrnehmung und Darstellung und zum zweiten dann die damit verbundene Zuschreibung spezifischer Eigenschaften. Und das funktioniert dann so, dass eben auch diese Zuschreibung, die erfolgt nicht nur an die Fremdgruppe, also es ist nicht nur so, dass gesagt wird, die Zigeuner sind so und so, sondern es muss immer damit einhergehen, die Deutschen sind sozusagen das Gegenteil. Das muss manchmal nicht expliziert werden. Oft wird es sogar auch, zumindest in so richtig antiziganistischen Texten oder Publikationen, wird es sogar explizit gemacht. Das muss aber nicht gemacht werden. Aber es ist immer ein Schritt, der sozusagen, der damit einhergeht. Darauf werde ich im späteren Verlauf des Vortrags nochmal genauer eingehen. Was wird da genau zugeschrieben? Also was sind die sozialen Eigenschaften, die in dieser Zuschreibung zum Tragen kommen? Und wie kann man sich die ein bisschen abstrakter anschauen und analysieren? Ich habe da schon mal drei Punkte drunter geschrieben. Das sind dann die drei Punkte, die ich später noch mir anschauen werde. Den dritten Punkt mache ich auch kurz. Der ist mir allerdings nicht so wichtig. Den führe ich nur deswegen auf, weil damit immer sehr viele Leute ihren Antiziganismus entschuldigen. Die sagen dann nämlich, nee, ich finde das ja gut, ich bewundere das ja, ich wäre ja auch gerne so, ich würde auch gerne so frei sein oder so sorglos in den Tag hineinleben oder so musikalisch oder was auch immer. Und da ist mir eben wichtig, sozusagen zu zeigen, mit diesen ersten beiden Punkten, die sind das Entscheidende und solange die sozusagen noch genau im Antiziganismus verbleiben, ist der dritte Punkt nicht entscheidend. Also ob ich sage, die Zigeuner, die leben alle ohne Sorge in den Tag hinein. Oder wie ich sage, die sind faul und arbeitsscheu. Das macht für die ersten beiden Schritte sozusagen keinen Unterschied. Ich habe weiterhin die homogenisierende Darstellung und ich habe weiterhin auf einer abstrakten Ebene die Aussage, die arbeiten nicht so wie die Deutschen. Ich bewerte das nur unterschiedlich. Und diese unterschiedliche Bewertung kommt tatsächlich nur daher, wie die Leute, die die Bewertung vornehmen, zu den Normen der Gesellschaft stehen. Also das erste Mal, dass so positive Ideen über Zigeuner aufkommen, das ist in der deutschen Romantik. Und das sind dann ja, die Romantiker, die sozusagen eine bestimmte Form der modernen Industriegesellschaft ablehnen und die aufgrund dieser Ablehnung die Normen, die mit dieser Industriegesellschaft einhergehen, eben auch ablehnen und deswegen die vermeintlich nicht den Normen gerechten Zigeuner sozusagen dann positive Eigenschaften zuschreiben. Aber zur gleichen Zeit würde vielleicht jemand, der diese Gesellschaft verteidigen will, würde die gleichen Eigenschaften ja immer noch ablehnen. Das heißt, man kommt auch aus der Idee, die dahinter steckt, gar nicht raus. Nur indem man das jetzt persönlich eigentlich ganz cool findet, kann es ja trotzdem sein, dass mein Nachbar deswegen die Leute am liebsten totschlagen würde. Gut, das heißt also, es ist wichtig festzuhalten, das, was man jetzt vielleicht manchmal in Analogie zum Philosemitismus Philoziganismus nennt, das verbleibt noch komplett in der antiziganistischen Denkweise. Solange die Leute eben nicht sagen, Roma sind alle totale guten Teilchenphysiker oder Tischtennisspielerinnen, solange ist man sozusagen aus diesem Stereotypen-Kreislauf nicht ausgebrochen. Nochmal zurück zu den ersten beiden Schritten. Was wichtig ist, ist, dass die sozusagen beide, wenn die mal etabliert sind, wenn das sozusagen als Schema, als antiziganistisches Weltbild durchgesetzt ist. Und ich würde behaupten, dieses Schema, also gerade die ersten beiden Schritte, sind was, was mehr oder weniger alle Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft kennen und was die allermeisten Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft auch so oder so akzeptiert haben. In unterschiedlicher Ausprägung, mit unterschiedlicher Radikalität, aber dieses Schema ist erstmal vorhanden. Dann taugen beide Definitionen einzeln zur Definition derer, die als Zigeuner gelten. Und das sorgt natürlich ein Problem, weil in der Realität passt das nicht. In der Realität gibt es sesshafte Roma und es gibt Deutsche, die irgendwie faul und arbeitsscheu sind. Das heißt, das bietet für die AntiziganistInnen immer auch ein Problem. Zum einen mit dem muss dann umgegangen werden. Und da gibt es sozusagen unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Es gibt Zeiten in der Geschichte, in der sozusagen der zweite Schritt, die Zuschreibung im Vordergrund steht. Das heißt, durch Jahrhunderte hinweg hat die Polizei, haben andere staatliche Institutionen das Wort Zigeuner benutzt, nicht um irgendwie eine Gruppe zu beschreiben, die sie selbst als Volk gedacht haben oder als Rasse oder als Ethnie, sondern um eine Gruppe zu beschreiben, die heimatlos umherzieht und irgendwie nicht der Gesellschaft angepasst ist. Das heißt, das Wort Zigeuner wurde tatsächlich allgemein für Leute benutzt, die unter bestimmte Beschreibungen gefallen sind, ganz unabhängig davon, was die für einen ethnischen oder kulturellen oder was auch immer Hintergrund hatten. Das heißt, also es geht zum einen, funktioniert es gerade im Antiziganismus sehr stark, dass das Wort ja auch in der Denkweise der AntiziganistInnen losgelöst von einer kulturellen oder rassischen oder wie auch immer Definition verwendet wird. Und dann benutzt man eben das Wort einfach als Beschreibung für eine bestimmte Lebensweise. Und die andere Version ist eben, dass man das Wort dann für was benutzt, was man irgendwie als Volk definiert oder was man als Ethnie definiert. Und dann, wie gesagt, gibt es diese Probleme. Also was mache ich, wenn ich Leute treffe, die also empirische Wahrnehmung haben, die dieser Wahrnehmung offen widersprechen. Das eine Problem können AntiziganistInnen sehr leicht lösen. Es gibt zahlreiche Texte, wo dann immer sowas drinsteht wie: Dann und dann waren die Roma da und da sesshaft, aber das war immer nur für eine kurze Zeit und nach ganz kurzem hat sie ihr zigeunerisches Wesen wieder dazu getrieben, umherzuziehen und das sesshafte Leben sein zu lassen. Das heißt also immer dann, wenn tatsächlich mal empirisch ja, Menschen, die als Zigeuner wahrgenommen wurden, nicht diesen Zuschreibungen genügt haben, dann wurde behauptet, dass ihr Zigeunertum so durchdringend ist, dass es sie so sehr prägt, dass sie irgendwann wieder aus diesem Leben ausbrechen werden. Und das ist tatsächlich auch, das sind Bilder, die bis heute sofort existieren. Es gab zum Beispiel 1988 einen Tatort, den hat Martin Walser geschrieben, Armer Nanosch, und da wird das ganz gut deutlich. Da gibt es 3 Generationen von Sinti, und der mittlere, das ist ein Geschäftsmann, der leitet ein Kaufhaus, und der versucht sozusagen ein ganz normales, bürgerliches Leben zu leben, und der leidet aber furchtbar darunter. Der kriegt das mit seiner Identität gar nicht hin. Und der Enkel sozusagen, oder die Enkelin, glaube ich, die ist irgendwie Künstlerin und Freigeist, und die findet dann sozusagen wieder über diese ja, proto-zigeunerischen Eigenschaften, findet die wieder zu ihrer Identität. Und da wird so ganz deutlich verhandelt, dass diese, ja, dass dieses Anpassen an eine vermeintlich, an eine Kultur der Mehrheitsgesellschaft, dass das nicht funktionieren kann. Das andere Problem ist ein bisschen schwieriger zu lösen für AntiziganistInnen. Also was mache ich, wenn Leute, die ich eigentlich als deutsch, als arisch oder wie auch immer definiert habe, wenn die sich so verhalten? Zum einen kann ich sozusagen damit drohen, dass ich die auch behandle wie Zigeuner. Das ist das, was sozusagen in diesem Stereotyp drinsteckt. Das ist auch eine Disziplinierungsmaßnahme für die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. Da komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Wenn es dann aber wirklich fortgesetzt so ist, dann habe ich ein Definitionsproblem. Also erst entweder definiere ich die in alle einfach umstandslos, wie ich gerade gesagt habe, als Polizeikategorie zu Zigeunern. Das passt dann aber mit meinem ersten Schritt nicht mehr zusammen. Oder, und das ist dann sozusagen die radikale Form, die diese Abstammungsvorstellung auch wirklich ernst nehmen, in dem Fall dann so die Zeit ab dem späten 19. Jahrhundert, wo dann tatsächlich so Rassetheorien ja die Polizeiarbeit bestimmen und andere wirklich auch gesellschaftliche Ansätze bestimmen, die versuchen dann bei den Leuten, die sich in irgendeiner Form deviant verhalten, nachzuweisen, dass die aus irgendwelchen Gründen vor Generationen sich mal mit Zigeunern sozusagen eingelassen oder gepaart haben und dass da in irgendeiner Form ein Zigeunergen oder ein zigeunerischer Einschlag, ein Rasseeinschlag nachweisbar ist, der dann durch die Generationen hinweg immer noch das Verhalten prägt. Das heißt also, da wird dann rückwärts gesucht, ich habe da auch noch nachher ein Zitat, und selbst über, also es gibt da Forscher, Robert Ritter, der hat die rassenhygienische Forschungsstelle geleitet im Nationalsozialismus, der hat dann Gruppen untersucht, die sich vermeintlich zigeunerisch verhalten haben und ist dann 8 oder 10 Generationen zurückgegangen und hat behauptet, damals haben die sich mit Fremdblütigen, mit Zigeunern eingelassen, und das ist der Grund dafür, dass die 250 Jahre später sich immer noch so und so verhalten. Genau, ich werde noch ein, zweimal auf dieses Schema zurückkommen. Ich habe jetzt noch ein zweites Schema, das nochmal ein bisschen anders versucht, Antiziganismus ein bisschen zu unterteilen. Aber es finden sich wieder sozusagen ähnliche Aspekte wieder. Das habe ich hauptsächlich deswegen gemacht, weil immer wieder Leute relativ schnell schließen, ja, das und das ist ja identisch, deswegen ist es ja genau das Gleiche wie Antisemitismus, und oder auch das ist ja komplett unterschiedlich, das heißt, es hat ja überhaupt keine Gemeinsamkeit, und da wird immer relativ einseitig auf bestimmte Aspekte abgehoben und andere werden vernachlässigt, und ich habe versucht, mit diesen 5 Ebenen so ein bisschen zu differenzieren und zu sagen, man kann sich jede dieser Ebenen anschauen, man kann die einzeln beschreiben und man kann durchaus für jede dieser Ebenen eben Gemeinsamkeiten oder Unterschiede feststellen zu anderen Ressentiments, zu anderen Rassismen. Die erste Ebene ist das, was ich sozusagen in der Definition praktisch mit dem dritten Aspekt gemeint habe, also die vor diesem Hintergrund entstehenden diskriminierenden sozialen Strukturen und Praxen. Die haben teilweise eine ganz eigene Geschichte und auch eine eigene Tradition. Also es gibt Praxen, wie zum Beispiel das Wegnehmen von Kindern. Das wird bei Menschen, die als Zigeuner gelten, eher gemacht als bei Menschen, die als Juden gelten. Das ist keine Praxis, die im Antisemitismus so geläufig war, in der Gegenwart insbesondere nicht mehr. Sie hat im Antiziganismus eine lange Tradition. Das heißt, man kann auch da sogar eigene spezifische Traditionen nachweisen. Zum anderen kann man da natürlich auch sehr gut schauen, was sind die Gemeinsamkeiten. Gibt es natürlich auch lange Debatten. Frank Reuter wird da sicherlich drauf eingehen, was es für Diskussionen um die Vergleichbarkeit oder Gleichheit an bestimmten Aspekten zwischen dem nationalsozialistischen Genozid an Sinti und Roma und dem an Jüdinnen und Juden gibt. Werde ich jetzt nicht machen. Das ist auf jeden Fall was, was man sozusagen erstmal auf einer Realitätsebene beschreiben kann. Da ist jetzt dann der wichtige Punkt, das ist die entscheidende Ebene, warum Antiziganismus überhaupt ein Problem ist. Ne? Wenn es das nicht gäbe, wenn einfach nur irgendwelche Leute sich Geschichten ausdenken würden darüber, wie irgendwelche Zigeunerfiguren sind, dann wäre das alles nicht so das Ding. Also wenn Leute sich Geschichten über Vampire ausdenken, ohne dann tatsächlich irgendwelche Leute in der Realität für Vampire zu halten und denen deswegen irgendwelche Pflöcke ins Herz zu stoßen, dann ist es erstmal kein gesellschaftliches Problem. Oder ich sage es mal, der Hexen ist auch seit längerer Zeit kein Gesellschaft, also hat sozusagen diese erste Ebene verloren in einem ganz weiten Bereich. Ne? Also während es über Jahrhunderte hinweg Zehntausende Frauen und auch einige Männer das Leben gekostet hat, gibt es mittlerweile zwar weiterhin irgendwelche Stereotype und Vorstellungen über Hexen, aber es ist nicht so, dass da tatsächlich noch eine Praxis daraus folgt. Und es gibt tatsächlich auch, ich spreche immer wieder mit Leuten, gerade mit Angehörigen der Minderheit, die sagen, wir sollten sozusagen dieses Wort Zigeuner genauso behandeln. Wir sollten also, wenn irgendjemand über Zigeuner schimpft, sollten wir einfach sagen, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Das ist was, was sozusagen mit meinem Leben gar nichts zu tun hat. Das Problem ist aber, dass die AntiziganistInnen eben sehr genau wissen, wen sie dann letztendlich immer wieder für Zigeuner halten, dass sozusagen sich das historisch sehr stark eingeschliffen hat, dass hauptsächlich und allermeistens Roma, Sinti, in Großbritannien Traveller und im deutschen Sprachraum auch noch Jenische, also bestimmte Gruppen eben dann als Zigeuner stigmatisiert werden. Insofern ist diese Trennung von Vorurteil und tatsächlicher Praxis natürlich nicht so einfach. Die zweite Ebene, das habe ich deswegen aufgeschrieben, weil ganz häufig für Antiziganismus ein verkürzter Begriff von Ursache verwendet wird. Es wird zum Beispiel ganz oft gesagt, der Antiziganismus in Ungarn gerade, die Ursache dafür ist die Finanzkrise. Und oder ja, nehmen wir das als Beispiel. Und da würde ich sagen, ja, natürlich hat die Finanzkrise und die damit einhergehende irgendwie Verunsicherung der Bevölkerung hat was mit dem verstärkten Aufkommen antiziganistischer Praxen, also der ersten Ebene, zu tun. Das ist aber nicht die Ursache dafür, sondern das ist sozusagen eine Rahmenbedingung, die das ermöglicht oder erleichtert, dass tatsächlich Antiziganismus in die Tat umgesetzt wird. Das ist aber nicht die Ursache dafür, dass das geschieht, sondern um sowas tatsächlich in die Tat umsetzen zu können, muss ich vorher eine Vorstellung von einem ganz bestimmten Feindbild haben. Ich muss vorher diese Idee haben, dass es diese Zigeuner gibt und was die so alles anrichten. Und erst dann kann ich tatsächlich bei einem bestimmten historischen Ereignis denken, oh, da sind die dran schuld oder die machen das alles noch schlimmer oder so. Zum anderen können historische und politische Rahmenbedingungen natürlich auch ein Schutz sein oder Antiziganismus in einer gewissen Weise eindämmen. Ein verbessertes Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland, das tatsächlich durchsetzbar wäre und für alle einklagbar, könnte auf einer ganz konkreten Ebene für die Betroffenen eine Erleichterung darstellen und könnte auch bei AntiziganistInnen dafür sorgen, dass die vielleicht sich ein bisschen in Acht nehmen dafür. Das heißt also, diese historischen politischen Rahmenbedingungen sind was, auf das man meines Erachtens auch ganz konkret hinarbeiten kann, dass die eben so gestaltet sind, dass man nicht mehr einfach offen Antiziganismen äußern kann. Dass es nicht mehr Zigeunersoße in jedem Supermarkt gibt. Das ist was, was man sozusagen ganz einfach über eine Veränderung der Rahmenbedingungen durchsetzen könnte. Das ist nichts, was dann den Antiziganismus als solchen abschaffen würde, aber es würde eben für die Betroffenen sozusagen eine Erleichterung schaffen. Die dritte und vierte Ebene hängen zusammen. Zum einen also die konkreten Stereotype und Bilder. Die vierte Ebene ist die dahinterliegende Sinnstruktur. Das erkläre ich jetzt nicht, weil ich da nochmal ausführlicher gleich drauf eingehe. Das fünfte, die damit verknüpften sozialen Normen und Werte, Das ist das, was ich eigentlich für die soziale Ursache des Antiziganismus halte. Es geht dabei also immer darum, bestimmte soziale Normen und Werte durchzusetzen, die historisch entstanden sind, die mit der Gesellschaftsformation zusammenhängen und die über bestimmte Feindbilder sozusagen abgesichert werden können. Da gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein, auf die historischen Hintergründe. Meines Erachtens sind es hauptsächlich drei, das habe auch nicht ich mir ausgedacht, das haben auch verschiedene andere Leute geschrieben, die sozusagen als historische Hintergründe interpretiert werden müssen, die dafür sorgen, dass die Normen und Werte so sind, dass die Eigenschaften, die Zigeunern zugeschrieben sind, sozusagen als Feindbild gelten. Zum einen geht es da also um die Durchsetzung der Arbeitsgesellschaft, um die Durchsetzung der protestantischen Arbeitsethik. Ein historischer Prozess, der im 15. Jahrhundert einsetzt, im 16. Jahrhundert dann mit Luther so ein bisschen mehr an Fahrt gewinnt, mit dem Aufkommen des Frühkapitalismus, ersten Manufakturen und so weiter. Ich werde das nicht genauer ausführen können, aber das ist ein Prozess, der sozusagen die Durchsetzung von Arbeit als die Gesellschaft bestimmendes Prinzip überhaupt erstmal einläutet, historisch. Es gibt im Kapital, ich glaube im einem der hinteren Kapitel, 18. Kapitel oder so, gibt es einen relativ spannenden Bericht, der so eher so eine historische Darstellung ist, wie in England mittels verschiedenster, sehr, sehr schwerer Strafen überhaupt erstmal die Bevölkerung dazu gebracht wurde, regelmäßig zu arbeiten. Wie Leute, wenn sie ohne Arbeit aufgegriffen wurden, irgendwie gebrandmarkt wurden, wie ihnen dann teilweise Gliedmaßen abgeschnitten wurden oder sie zwangsweise in Arbeitshäuser oder zu Gelehrendiensten eingewiesen wurden. Das sind alles tatsächlich ganz konkrete historische Maßnahmen, die überhaupt erstmal Arbeit als soziales Prinzip sozusagen durchgesetzt haben. Und das Zigeunerbild ging historisch mit der Durchsetzung dieser Maßnahmen einher. Das ist also eines der Feindbilder, die sozusagen die Nichtarbeit repräsentieren. Kommen wir gleich nochmal genauer zu. Der zweite sozusagen historische Hintergrund ist die Durchsetzung einer nationalen Einteilung der Welt. Damit einhergehend auch einer stabilen Ich-Identität. Ich werde jetzt hauptsächlich auf die nationale Einteilung der Welt eingehen, dass die Welt in Nationen eingeteilt ist, von denen gedacht wird, dass die eigentlich schon Jahrtausende existieren. Das ist ja ein relativ neuer historischer Prozess. Also in Frankreich irgendwie 17. bis 18. Jahrhundert, in Deutschland dann tatsächlich erst noch ein bisschen später, dass ein nationaler Gedanke sich durchsetzt und dass der dann tatsächlich auch erst staatliche Form annehmen kann. Und mittlerweile behauptet dann also 2009 Angela Merkel, dass irgendwie im Jahr 9 nach Christus bei der Varusschlacht die Deutschen schon ihren Willen zur Freiheit gezeigt hätten. Also das heißt, da wird was in die Geschichte zurückgedacht, was eigentlich ein sehr, sehr kurzer Prozess ist. Und diese Idee der Nation, die ist dann sozusagen noch eine Erweiterung des Konzepts von Staatlichkeit, nämlich bei der Idee der Nation geht es darum, dass nicht nur ich ein Staatsbürger bin, sondern dass ich auch tatsächlich aktiv mich als Teil dieser Nation fühle. Das heißt, es ist nochmal eine Erweiterung zu den Territorialstaaten, wo es nicht nur darum geht, dass die einzelnen Staatsangehörigen sozusagen von der Regierung irgendwie beherrscht und geordnet werden, sondern da geht es tatsächlich darum, dass die Leute von selbst sagen, ja, ich bin Deutscher und ich bin da auch stolz drauf. Also das, was wir jedes Jahr bei den Fußball, alle zwei Jahre bei Fußballwelt- und Europameisterschaften mittlerweile erleben. Der dritte Aspekt, Durchsetzung der patriarchalen Norm des disziplinierten Mannes und Bürgers. Da geht es mir so ein bisschen um das, was vielleicht, hat das jemand gelesen, was Theweleit geschrieben hat. Also die Idee von auch so einer körperlichen Integrität, von einer Idee des soldatischen Mannes, der sich selbst also komplett diszipliniert, der alle seine Lüste und Gelüste komplett unter Kontrolle hat und der eben nicht mehr in der Form irgendwie Naturwesen ist, sondern tatsächlich ein sich selbst kontrollierendes, sich selbst beherrschendes, autonomes Wesen. Und das wird sozusagen erstmal in so einer patriarchalen Norm gedacht, wo dann also Frauen, selbst wenn sie sozusagen sich an alle gesellschaftlichen Regeln halten, trotzdem so eine Natürlichkeit erstmal zugeschrieben wird. Und davon abweichend gibt es dann noch die Zigeunerin, die dann zeigt, was sozusagen auch den Frauen passieren kann, wenn sie es nicht schaffen, ihre Rolle, die ihnen in Ehe und Familie zugedacht ist, sozusagen einzuhalten. Das, was da also gemacht wird, was ich schon angedeutet habe, ist eine Projektion dieser Zigeunerbilder. Ich habe da ein Zitat. Adorno und Horkheimer von der kritischen Theorie, die zwei führenden Autoren, die nennen das pathische Projektion. Die sagen, pathische Projektion ist die Übertragung gesellschaftlich tabuierter Regungen des Subjekts auf das Objekt. Also das heißt, Durchsetzung der Arbeitsgesellschaft, Faulsein ist in dieser Gesellschaft tabuiert. Es ist was, was nicht gestattet ist. Und wenn ich selbst diese Regung verspüre als Subjekt, dann gestatte ich mir das nicht und nehme das stattdessen im Objekt wahr. Das heißt also in dem Fall bei den Menschen, auf die ich das Zigeunerbild projiziere. Jetzt versuche ich noch, das ist das, was ich eigentlich, ich arbeite auch gerade an der Doktorarbeit, da versuche ich diese Sinnstruktur genauer zu klären. Das heißt also, ich gehe nochmal kurz zurück, ich versuche in dieser vierten Ebene rauszukriegen, haben diese Stereotype und Bilder, diese verschiedenen Sachen, die dazugeschrieben werden, haben die eine innere Logik, bedeuten die was? Und da ich ja behaupte, die sind sozusagen aus den gesellschaftlichen Verhältnissen entstanden und stehen mit dem in Zusammenhang und sind da sozusagen immer Negativfolien zu, behaupte ich, die sind nicht einfach irgendwie zufällig, sondern die haben eine Struktur, die ergeben irgendwie Sinn. Und versuche in diesen Stereotypen und Bildern eine Art Zusammenhang zu finden. Und den möchte ich mal an drei zentralen Aspekten dieser Sinnstruktur verdeutlichen. Zum Ersten ist ein zentrales Element dieser Sinnstruktur eine Zuschreibung von Nicht-Identität. Also jetzt nochmal ganz zurück. Es geht um den zweiten Schritt, was für Eigenschaften werden zugeschrieben. Und jetzt versuche ich auf einer abstrakten Ebene zu analysieren, wie sind diese Eigenschaften, die zugeschrieben werden an diese Gruppe der Zigeuner, wie sind die strukturiert, wie sind die Eigenschaften, die an die Gruppe der Deutschen zugeschrieben werden, strukturiert. Ich gebe erst immer einen abstrakten Satz und dann gebe ich ein Beispiel von einem deutschen, sehr wichtigen Zigeunerforscher. Also, die Ausführung sozusagen dieser abstrakten Logik der Nicht-Identität. Zigeuner haben keine feste Identität, sie sind vielmehr ambivalent. Deutsche hingegen haben eine feste und stabile Identität. Ich gebe mal das Beispiel dazu erst und dann versuche ich das mal mit meinen eigenen Worten zu erklären. Hermann Arnold, auch noch einen Satz, zwei Sätze zu Hermann Arnold. Hermann Arnold war der wichtigste Zigeunerforscher in der frühen Bundesrepublik. Bis Ende der 1970er Jahre wurde der von allen Ministerien, Verbänden und so weiter gefragt, wenn es um dieses Thema ging. Der hat Mitte der 50er den Aktenbestand der Nationalsozialistischen Rassenhygienischen Forschungsstelle übernommen und hat auf Basis dieser Akten weitergeforscht und war derjenige in der Bundesrepublik, der also in den 50ern, 60ern und 70ern der maßgebliche Experte war. Das heißt, faktisch hat die Ideologie des Nationalsozialismus durch Hermann Arnold zumindest bis Anfang, Mitte der 70er noch eine sehr dominante Fortschreibung gehabt. Ich lese das Zitat kurz vor. Die im Verlauf der Untersuchung beobachtete Grundeigenschaft der Reisenden, welche als Unstetigkeit bezeichnet wurde, ist dominant erblich. Sie bedingt das Verhalten des Individuums. Es sind nur die polaren Verhaltensweisen reisend oder sesshaft möglich. Wer das Merkmal trägt, ist verhaltensmäßig ein Zigeuner. Wer es nicht hat, ist ein Bauer. Das Unstetigkeitsmerkmal ist als psychisches Erbradikal anzusehen. Wir finden hier jetzt sehr vieles von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte erstmal also auf die Nicht-Identität raus. Sesshaft bedeutet für Arnold, man ist ein Bauer, man lebt an einem Ort. Das ist für die Idee von Nation ein sehr, sehr zentrales Konzept. Man ist verwurzelt an dem Ort, man hat Wurzeln geschlagen. Und das absolute Gegenbild dazu ist es, umherzuziehen und nicht fest verankert zu sein. Das heißt, alle Stereotypen von heimatlos, von Nomadentum, von im weiteren Sinne, wie Arnold das bezeichnet, Unstetigkeit, sind im Prinzip eine Ausformulierung der Zuschreibung von Nicht-Identität, von Ambivalenz. Es geht darum, den Leuten vorzuwerfen, dass sie eben keine stabile, fest ausgebildete auch abschließende Einheit bilden, sondern dass sie stattdessen immer wieder unstet, nicht fassbar, unkonkret sind. Das ist ein Konzept, das hat ein Antisemitismusforscher, Klaus Holz, eigentlich in antisemitischen Beschreibungen von Jüdinnen und Juden festgestellt. Und meine These ist, dass sich diese Beschreibung sozusagen genauso auch im Antiziganismus bildet. Vielleicht kann man gut verdeutlichen, was das bedeutet, wenn man sich das an anderen Feindbildern verdeutlicht. Klaus Holz ist drauf gekommen, als er sich antisemitische Texte von französischen Antisemiten und von deutschen Antisemiten angeschaut hat. Zu einer Zeit, als Deutschland und Frankreich eigentlich Erbfeinde waren und sozusagen den größten Hass füreinander empfunden haben. Zu dieser Zeit haben diese antisemitischen und nationalistischen Autoren sich gegenseitig anerkennend zitiert aus Deutschland und Frankreich, weil sie sich einig darin waren, dass die Juden sowohl für die deutsche Nation als auch für die französische Nation eine Bedrohung darstellen. Das heißt, Juden, und ich würde sagen, das gleiche gilt für Zigeuner, werden nicht nur als eine andere unter den verschiedenen Nationen angesehen, sondern ihnen wird das Nationsein, also das Mitspielen können in dieser spezifischen Identitätskategorie, wird ihnen abgesprochen. Sie haben eben keine feste nationale Identität. Sie werden aus der nationalen Geschichte sozusagen herausdefiniert. Das ist das, was mit diesem Zitat eben auch gemeint ist. Es findet sich schon in früheren, noch religiös geprägten Beschreibungen des Antiziganismus. Zu der Zeit war die Identitätsbildung eben primär über die Religion. Auch da wird eben von Zigeunern schon gesagt, dass sie religionslos sind oder alternativ, dass sie ganz viele verschiedene Religionen haben und sie immer wild herumwechseln werden. Auf jeden Fall ist die Quintessenz immer, dass sie keine feste, stabile, einzige Identität haben. Und der Gegensatz ist entweder halt viele und insofern nicht fest oder gar keine haben. Das viele ist zum Beispiel, es gibt ein türkisches Sprichwort, das heißt, Zigeuner feiern Pessach mit den Juden, Ostern mit den Christen und mit den Moslems das Opferfest. Um eben zu sagen, also das Sprichwort stammt aus einer Zeit, wo zu einer anderen Religion konvertieren, was mit Todesstrafe belegt wird. Und das ist gleichzeitig was von Zigeunern behauptet wird, dass sie eben da ambivalent sind und keine feste Identität haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt genug umschrieben. Was wir hier nebenbei noch finden, ist Arnolds Versuch, den ich schon geschildert habe, nämlich die Definition sozusagen zurückzuvollziehen und auch denen, die irgendwie reisen, aber nach seiner Idee eigentlich nicht Zigeuner sind, ethnisch, doch noch nachzuweisen, dass sie ein Zigeuner-Gen haben. Nämlich das, was er da gefunden hat, als dominant erblich, von dem er dann auch später behauptet, dass das sozusagen bei bestimmten Gruppen in der deutschen Bevölkerung vorhanden ist, dieses Zigeuner-Gen. Das hat er auch tatsächlich, also das ist sein Wort dafür, das hat er erfunden oder gefunden, das Zigeuner-Gen. Das zweite habe ich archaische Parasiten genannt. Das geht auch in zwei Sätzen. Zum einen, Zigeuner leben von der Mehrheitsgesellschaft. Der zweite Satz ist, Deutsche erarbeiten sich ihren Lebensunterhalt selbst. Und zwar lässt sich das jeweils noch ein bisschen ausführen. Die Deutschen arbeiten, wie es schon in der Bibel steht, im Schweiß ihres Angesichts. Und sie dürfen ihr Brot sozusagen nur essen, wenn sie im Schweiß ihres Angesichts gearbeitet haben. Und der Gegensatz dazu ist die Vorstellung von einem parasitären oder schmarotzerhaften Verhalten, das sozusagen von der Arbeit der Mehrheitsgesellschaft lebt. An dem Beispiel lässt sich auch gut zeigen, was es für einen Vorteil hat, sich anzuschauen, was für eine Logik dahinter steckt. Ich hatte ganz lange in meiner Arbeit das Problem, dass ich mir das Stereotyp der Faulheit oder der Arbeitsscheu angeschaut habe und erstmal keinen großen Unterschied gesehen habe zwischen der Faulheit, die Schwarzen zugeschrieben wird, und zwischen der Faulheit, die Zigeunern zugeschrieben wird. Und dann hat mir glücklicherweise Hermann Arnold geholfen. Der Zigeuner ist ein Sammler im wahrsten Sinne des Wortes. Von anderen Jäger- und Sammlervölkern unterscheidet ihn, dass diese in der Natur, er aber auf dem bestellten Acker der menschlichen Zivilisation seine Lebensbedürfnisse gewinnt. Er lebt von Menschen und daher findet man ihn nicht in unbesiedelten Gebieten. Also neben dieser zoologischen Sprache der entscheidende Punkt für die Sinnstruktur. Er sagt, es gibt diese Jäger- und Sammlervölker, das sind für ihn Primitive. Das ist das, was man als Sinnstruktur im klassischen kolonialen Rassismus und im neokolonialen Rassismus findet. Das ist das, was Hitler über die Südvölker schreibt. Denen sind von ihrer Umwelt, von der Natur, sind denen die Lebensmittel so reichhaltig gegeben, dass die sich gar nicht praktisch an der Natur abarbeiten mussten. Und deswegen haben die diese kulturelle Entwicklung nicht genommen, wie die Nordvölker, die sich schon immer mit den Härten der Natur herumschlagen mussten. Das ist also die Idee, die Jäger- und Sammlervölker, die leben direkt von der Natur. Das wäre also dann analog irgendwie Südseeinsulaner, Schwarze und so weiter. Die Zuschreibung, die an Zigeuner gemacht wird, ist eine ganz andere. Die leben nicht von der Natur, sondern die leben von Menschen. Die leben von auf dem bestellten Acker der menschlichen Zivilisation. Das ist also eine ganz andere Zuschreibung. Da geht es um ein parasitäres Verhältnis. Und das findet sich dann, wenn man das irgendwann mal in dieser Deutlichkeit herausgearbeitet hat, findet sich das in ganz vielen Feinheiten antizigenistischer Texte. Es gibt beispielsweise einen sehr frühen Zigeunerforscher, Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, der hat 1783 ein Buch geschrieben, das so als das Grundlagenwerk für alle späteren Zigeunerforscher galt. Und der schreibt so eine ganz eigentlich unwichtige Passage, dass die Zigeuner immer Hunde mit sich führen und diese Hunde sind abgerichtet, Tiere zu jagen. Und dann führt er noch an, aber die jagen nicht Rehe und Hirsche, sondern die jagen Gänse und Hühner. Er macht da also genau diese Unterscheidung. Die jagen nicht in der Natur, im Wald, sondern die jagen von den Bauern, von den anderen Menschen. Das heißt also, diese Unterscheidung von den Naturvölkern ist eine ganz, ganz zentrale für die antiziganische Denkweise. Man muss das andererseits auch vom Antisemitismus unterscheiden. Deswegen heißt es archaische Parasiten. Auch im Antisemitismus wird ein parasitäres Verhalten unterstellt. Allerdings wird Juden vorgeworfen, dass sie vermittels der Möglichkeiten der Zivilisation von der Mehrheitsgesellschaft leben. Also die nutzen zu viel Zivilisation aus, die nutzen die Banken, die Börse, die Gesetze, die Presse, die Medien. Das alles, alle Aspekte der Zivilisation nutzen die aus, um die armen deutschen Bauern, um ihr hart verdientes Geld zu bringen. Während die Zigeuner das auf eine archaische Art und Weise machen, in der Vorstellung der AntiziganistInnen. Dass die also durch Betteln, Kleindiebstahl, Wahrsagen, solche Aspekte, dass es im Prinzip auf einer abstrakten Ebene bedeutet, dass eine Nicht-Anerkennung der Regeln der Zivilisation. Während die Juden im Antisemitismus die Regeln der Zivilisation übertreiben. An der Stelle nochmal kurz der Disclaimer. Es geht nicht um reale Eigenschaften von Roma. Es geht um das, was die AntiziganistInnen im Kopf haben. Das ist mir ganz wichtig. Kommen wir zum dritten Aspekt, die Sorglosigkeit. Das geht natürlich ein bisschen Hand in Hand. Ich habe die hier erstmal nur für Konsum ausdefiniert. Man könnte es dann noch ein bisschen weiter fassen. Allerdings wird es tatsächlich bei den Geschlechterverhältnissen ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich das in diesen drei Elementen erstmal nicht so drin. Zigeuner leben von der Hand in den Mund, alles was da ist. Deutsche planen und zivilisieren und disziplinieren sich selbst. Da geht es jetzt primär erstmal um, wie wird Konsum dargestellt im Antiziganismus? Wie wird ein Verhältnis zu den Ressourcen, die da sind, dargestellt? Und da findet sich immer wieder, dass die Menschen, die als Zigeuner gelten, eben keinerlei Vorstellung davon haben, über wie viel Geld sie eigentlich verfügen, dass sie immer alles sofort ausgeben, dass sie, selbst wenn sie mal kurzfristig zu Geld kommen, dann eben ganz, ganz wilde Hochzeiten oder Feste feiern. Oder auch, was auch sozusagen eine Abwandlung davon ist, alles für Genussmittel ausgeben. Es gibt schon in sehr vielen frühen Texten, zum Beispiel in dem Roman, der Oper Carmen zugrunde liegt, also Carmen, eine der klassischen Zigeunerfiguren, da wird beschrieben, dass Carmen mal kurzfristig zu Geld gekommen ist, weil sie irgendwen beraubt hat und dann hat sie ganz viel Geld. Und was sie dann macht mit dem vielen Geld, ist, dass sie in den Laden geht und sie kauft ein Brot oder zwei Brote und für den ganzen Rest des Geldes kauft sie Süßigkeiten und Alkohol. Und das ist im Prinzip auf einer Konsumebene genau wieder die Gegenüberstellung von sinnvollem Konsum, nämlich Brot, was jetzt keinen besonderen Genuss bringt, aber irgendwie das Leben erhält, und einem Hingeben von Lust, was aber in keiner Form eine Disziplinierung ist, sondern im Gegensatz ein vollkommenes Sich-Gehen-Lassen, ein vollkommenes Aufgehen in Genussmitteln. Hermann Arnold hat es auch so ähnlich definiert oder beschrieben: Ein Sinto lebt in der Regel von der Hand in den Mund, er besitzt niemals Ersparnisse und kann sie bei seiner Wirtschaftsweise auch kaum zurücklegen. Verbessert sich sein Einkommen, so feiert er Feste und lässt Gott einen guten Mann sein. Dies bringt ihn bald wieder zurück auf den alten Stand der Armut. Und das ist tatsächlich auch schon ein sehr, sehr altes, eine sehr, sehr alte Logik. Es gibt einen Text von einem Historiker, Wolfgang Benz, der hat sich das persische Königsbuch angeschaut. Das ist ein Text von der Jahrtausendwende, also der letzten, also vorletzten Jahrtausendwende. Und bereits da gibt es eine Geschichte drin, dass die Zigeuner zum Kaiser kommen und ihn bitten, sozusagen ihnen zu helfen. Und dann gibt er ihnen Saatgut und Land und Esel, um die Felder zu bestellen. Und was sie aber machen, ist, dass sie alles komplett aufessen und eben nicht was zurücklegen, um auszusehen, um sozusagen im Jahr drauf auch planen zu können und wieder was zu haben. Und im Jahr drauf kommen sie dann wieder und sagen, sie brauchen wieder Hilfe. Und weil sie es aber sozusagen nicht geschafft haben, sinnvoll zu planen, sagt er, nee, ihr kriegt keine Hilfe mehr. Und deswegen sind sie verdammt, auf den Eseln umherzuziehen und die Leier zu spielen, also eben Musik zu spielen. Das heißt, diese Vorstellung, dass es eben die rationale Planung gibt, die der Mehrheitsgesellschaft zugeschrieben wird, die da eine disziplinierte Vorstellung von hat, die auch den Konsum und die anderen körperlichen Gelüste, die bestehen, entsprechend den gesellschaftlichen Normen auslebt oder nicht auslebt. Und als Gegensatz die Zigeuner, die eben diese Selbstdisziplin nicht aufbringen können im Konsum, aber jetzt kann man das nochmal übertragen, auch zum Beispiel in sexueller Hinsicht, wo dann also die normierte Sexualität der eigenen Gesellschaft zugeschrieben wird, also eine Sexualität, die eigentlich nur der Fortpflanzung dient, zumindest noch bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein, während dann also die Zigeuner mit allen möglichen sexuellen Ausschweifungen zitiert werden, wie wilde Ehen, Inzest, schon sehr, sehr frühe Sexualität und so weiter und so fort, lässt sich diese fehlende Disziplin also in alle möglichen Bereiche übertragen.
Ihr hörtet eine Einführung in die Theorie des Antiziganismus von Markus End aus Berlin, die am 15. November 2012 in Freiburg aufgezeichnet wurde. Der Vortrag eröffnete die Veranstaltungsreihe zum Antiziganismus von Aktion Bleiberecht und IZ3W. Zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar hört ihr bei Radio Dreieckland statt dem Mittagsmagazin ausgewählte Vorträge zu den Themen Antiziganismus und Nationalsozialismus bzw. Neue Rechte. Yeah.